Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen.
Genau, guten Tag.
Wir hoffen, dass die Leitung jetzt bis zum Schluss durchhält. Wir haben da so ein paar Aussetzer. Ich meine, die haben wir generell sowieso, aber die haben wir jetzt technischer Natur.
Technischer Natur, genau.
Genau. So sieht's aus. Das heißt, wenn irgendwie die Kommunikationsprobleme auftauchen und wir aneinander vorbeireden, dann liegt das nicht an uns, dann liegt das an der Leitung.
Genau. Wir schieben es auf die Technik.
Das ist gut, ja. Hätte uns eigentlich schon viel früher einfallen sollen, dass wir es auf die Technik schieben.
Ne? Ja, es ist nie zu spät.
Ja, gut. Das ist richtig. Das ist nicht zu spät. Wir sind ja um keine Ausrede verlegen.
Genau. Apropos Ausrede, beziehungsweise zu spät. Wir haben ja auch diese Woche Jubiläum gefeiert.
Ja, du meinst den Verkaufsstart vom iPhone.
Genau, vor 15 Jahren. Diese Woche 15 Jahren.
Wie die Zeit vergeht.
Ey, komm, hör auf. Ich kann mich noch wie heute dran erinnern an die Keynote mit Steve Jobs damals.
Nee, ich glaube,
ist
da kann
es ein Vogel, ist es ein Flugzeug?
Ich glaube, da kann sich jeder dran erinnern, der so ein bisschen im Tech-Universum unterwegs ist. Und ich glaube, da können sich auch Leute dran erinnern, die sehr wenig mit Apple am Hut haben.
Naja, das selbst heute noch, ja. Das war ja ein Phänomen damals.
Ja.
Auch die Bilder, die ja dann rund um die Welt gingen, ja, von den Leuten, die angestanden haben, um das erste iPhone im Store zu kaufen. Da war ja noch nichts mit Online-Verkauf. Das war ja dann nur im Store zu bekommen.
Ja. War dir das damals schon so bewusst, dass das solche Wellen auf so eine lange Sicht schlagen wird, das ganze Thema?
Nee, also ich bin da eigentlich ziemlich parallel gegangen, beziehungsweise war auch der Meinung, wenn sie da halt, was hat er immer gesagt, so 1% vom Smartphone-Markt sich erobern können, wäre das schon was, und bin auch davon ausgegangen, dass klar, dass sie halt Anteile kriegen, allein schon aufgrund ja der Technik, die halt wirklich allem anderen doch ein Stück voraus war. Aber dass sich das dann so entwickelt.
Ja.
Und wir heute dastehen oder jetzt schon dastehen, wo wir heute stehen, beziehungsweise Apple mit dem iPhone, das habe ich jetzt so nicht erwartet. Auch vor allem, dass es im Prinzip nur zwei Systeme gibt, iOS und Android.
Ja.
Das war in Android sehr viele, ja, weltweit sehr viele Hersteller, die in wirklich allen Segmenten unterwegs sind. Aber dass es im Prinzip nur noch diese zwei Player gibt. Und das ist ja auch mit so die Problematik, die wir momentan haben. Und in den Staaten wird ja auch von jetzt halt von der Duolopie gesprochen. Duo, nicht Mono, Duo, genau, Duo. Poly gesprochen. Und man das halt da auf jeden Fall verstärkt angehen will. Ja, das ist ein Thema, was uns jetzt die letzten Jahre schon beschäftigt. Und ich denke mal, die nächsten Jahre noch mehr beschäftigen wird, bis irgendwas passiert in Bezug auf Regelung, Gesetzgebung, beziehungsweise auch Aufspaltung, wie sie es damals oder wie sie es ja mit anderen Unternehmen auch schon gemacht haben. Da steht uns, denke ich mal, noch ein bisschen was davor. Aber wie gesagt, dass es kein Nokia mehr gibt in dem Sinne, dass Microsoft ausgestiegen ist, dass Sony, LG etc. nur ein Rand
Ja, am Rande eine Rolle spielen, könnte man sagen.
Genau, am Rande eine Rolle spielen.
Ja.
Das sind alles so, oder,
das aber selbst so die setzen ja auch nur auf Android, ne? Also,
aber immerhin als Hersteller.
Als Hersteller,
ja. Android Du kannst ja dann, oder es gibt ja auch Hersteller, die dann halt ihr eigenes Süppchen mit Android noch kochen oder zumindest mal besuchen. Einige haben es ja am Anfang ziemlich übertrieben, ja, als das noch alles neu war. Jeder musste sein eigenes Skin da draufhauen. hat vieles teilweise verschlimmbessert. Samsung ja vieles an Funktionen am Anfang, heute ja auch noch dazu gemacht. Teilweise ja auch Sachen, oder wie Apple ja auch manches halt Sherlocked, ist ja auch einiges dann direkt in Android aufgegangen an Funktionen, die nach und nach dann mit ins OS integriert wurden. Und aber wie gesagt, dass wir heute im Prinzip nur noch von Android und iOS sprechen, Beziehungsweise war iOS ja nur von Apple im Prinzip, weil Android offen, ja, jeder kann. iOS ist ja wirklich eine Apple-Geschichte. Oder rein Apple, ja, macOS, ja, ja auch. Das hätte ich in dem Umfang nicht erwartet. Ich hätte, vor allem hätte ich von Microsoft mehr erwartet, dass die alleine schon mit dem Kapital, was sie im Rücken haben und eigentlich auch mit der Strategie, die sie damals gefahren sind, dass die auf jeden Fall einen längeren Atem bewiesen hätten, als das, was sie mit Windows Mobile, Windows Mobile war es, oder?
Windows Mobile, ja.
Was sie da gemacht haben. Aber da hat, glaube ich, damals eins zum anderen geführt, auch mit Windows ARM, was sie damals hatten und dem Windows, was ja dann doch nicht so Windows war, weil einfach ARM oder die Windows-Entwicklung für ARM noch nicht so weit war, ja, hat sich dann das auch nicht so damals verkauft, gerade die Tablet-Geschichte von Windows damals oder von Microsoft damals, die ja optisch so auch gerade mit den Tiles so ein bisschen in dieselbe Ecke gegangen sind, was ja so die optische Gestaltung ein bisschen betrifft, oder beziehungsweise Windows Mobile hatte das ja so ein bisschen übernommen, die Designsprache. Wurde auch viel gelobt damals. Mhm. Auch die Hardware war ja für die damaligen Verhältnisse jetzt nicht schlecht. Aber ja, Microsoft hat dann irgendwann sehr schnell aufgegeben, ja.
Ja, klar. Ich glaube, Microsoft hat das Ganze auch nicht früh genug ernst genommen. Also das iPhone haben sie ja ein bisschen belächelt. Ne?
Ja, viele haben das iPhone damals belächelt.
Ja.
Aber das ist auf jeden Fall das gewesen. Und da hatte Apple die Vision, wie ein Smartphone oder wie das Smartphone sich entwickelt, beziehungsweise was halt wirklich das sein wird, was sich dann einfach durchsetzt. Nicht die ganzen Blackberries, die man damals hatten. Und von daher haben sie damals das richtige Pferd gesetzt. Und wir sind halt heute da, wo wir sind, ja.
Ja.
Aber wie gesagt, dass das so rasant geht, dass wir jetzt im Prinzip, wie gesagt, noch zwei Systeme haben, hätte ich jetzt so nicht erwartet. Ja. Es ist auch sehr schade.
Es ist schade, weil es dem Markt im Endeffekt, denke ich, nicht Palm. Gut tut.
Ja, Palm damals. Ja. WebOS nachher. Die Geräte waren leider etwas unterpowered. Die hätten mehr Dampf gebraucht. Ja, damit WebOS da einfach besser drauf läuft, damit die, ja, aber ansonsten waren das auch sehr schöne Geräte.
Ja, ich hatte da dieses Tablet von HP mit WebOS drauf, es damals so gehypt war, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, das hatte ich mir damals auch zugelegt.
Das hatte ich nie.
Das war zur damaligen Zeit extrem interessant, weil es erstens mal günstig war, dennoch halbwegs gut von der Verarbeitung und halt dieses WebOS drauf war. Und das war schon sehr interessant, ne? Muss ich sagen.
Ja.
Aber die Experimente habe ich dann auch fallen lassen. Ne? Man ist halt im iPad-Bereich geblieben und es ist ja nach wie vor das Tablet letztendlich. Na gut, aber jetzt lass uns nicht nur über Tablets sprechen.
Oder nicht nur über das Jubiläum. Das sollte ja eigentlich nur eine kurze.
Ja, jetzt hatte der Thomas wieder einen kurzen Aussetzer, aber okay.
Ja, Technik, die begeistert.
Technik, die begeistert. Vielleicht ist das auch die falsche Aufnahmezeit, die wir uns heute ausgewählt haben. Jetzt hängen die ganzen Leute, die früh Feierabend machen im Netz und verstopfen die Dorfleitung bei dir.
Ja, nutzen alle irgendwie Spotify jetzt gerade.
Ja, oder Netflix oder
Podcasts.
Ja. Es kommt dadurch, es kommt davon, weil es draußen kälter geworden ist. Also bei uns hat es mächtig abgekühlt. Jetzt hängen sie wieder alle drin.
Ja, es regnet,
ja. Ja, bei uns hat es geregnet, aber okay.
Ja, es kann sein. Jetzt hängen sie wieder alle drin, anstatt am Grill.
Genau.
Wobei wie Cabrio fahren auch, ja, grillen geht ja eigentlich auch fast immer.
Du, man kann im Winter grillen, alles kein Problem.
Ja.
Das ist nicht das Problem.
Ja, du kannst im Winter auch offen fahren.
Klar. Wenn die Sonne scheint.
Ja. Apropos, wenn die Sonne scheint.
Ja.
Im Apple Reverb Store sind jetzt Mac Studios aufgetaucht. Und zwar nicht zu knapp.
Ja, aber alles das, was ich persönlich nicht gebrauchen kann.
Okay, ob natürlich dann die Ausstattung das ist, was man sucht, ja, und ob einem der Preis dann auch wirklich angenehm ist, ist nochmal eine andere Diskussion.
Ja.
Aber es sind jetzt auf jeden Fall Geräte da, ja. Ich habe da heute zufällig reingeguckt und dann parallel noch ein paar News verfolgt und dann habe ich es da auch gelesen, oh, jetzt im Refurb Store. Und ich so, oh, danke für den Hinweis, ich habe es auch gerade gesehen. habe mich so ein bisschen durchgeklickt, ja. Also fängt ja bei einsteigerfreundlichen 2000 irgendwas an.
2069, genau.
Genau. Mhm. Und geht ja hoch bis über 6000 dann, je nach Ausstattung. Mhm. Also wer da Interesse hat, und wir haben ja schon mal öfter über Refurb gesprochen, ja, da kannst du ja auch nichts verkehrt machen.
Nee.
Dann kann man da mal reingucken und ja, so ein paar Euro kann man da auch sparen und kriegt halt original Apple Refurb Ware.
Yep.
Von Apple.
Yep.
Und nicht über irgendeinen Händler dann noch. Wie gesagt, muss man halt gucken, ob dann was Passendes dabei ist oder ob man dann für sich vielleicht noch einen Kompromiss eingehen kann, wenn das Budget ist, das dann hergibt. Aber es sind auf jeden Fall welche da. Mich hat die Menge wirklich überrascht, aber ich glaube auch, dadurch, dass es ja so ein neues Produkt war und wir damals ja auch schon gesagt haben, viele werden sich da einen bestellen, um den halt wirklich zu Hause mal oder im Einsatz dann auch mal zu sehen, inwieweit das halt ein Gerät ist, die sich vielleicht auch dann zwei bestellt haben.
Möglich.
Um dann auch gerade mal die verschiedenen M-Versionen zu testen. Oder auch vielleicht auch bei der RAM-Größe mal ein bisschen zugeschlagen haben, um zu gucken, brauche ich dann, oder inwieweit käme ich vielleicht doch mit dem weniger im Vergleich zu dem mehr aus. Ich glaube, da waren doch einige dabei, weil es auch so ein neues Gerät einfach ist.
Ja, und es ist auch so, dass einige Journalisten die Geräte wieder zurückgeschickt haben, die sie zum Test bekommen haben. Es dürfen ja das nicht auch alle Journalisten die Geräte behalten. Das sind ja nur ausgewählte Kollegen, die Dinger behalten dürfen. Das sind ja ganz, ja, ganz wenige.
Genau, und es haben ja einige ja auch wirklich mehrere Geräte bekommen.
Ja.
Kann es ja auch sein, dass es dann hieß, schick uns aber mindestens mal eins zurück. Ja.
Richtig, genau.
Du kannst einen Vergleichstest machen, ja, der unterschiedlichen Prozessoren, ja, aber wir hätten dann gerne wieder das und das zurück, ja.
Ja, so ist es.
Hm. Ja. Aber auf jeden Fall, also wie gesagt, ein Blick lohnt sich, alle meiner Meinung nach eigentlich immer, ja, wenn man da auf der Suche ist, kann man immer mal in den Refurb Store reingucken. Ich habe da auch schon gekauft in der Vergangenheit, also von daher.
Ja, also bei Apple ist das absolut kein... Bei mir
nach wie vor eine klare Empfehlung. Ist immer ein Blick wert, ja, wenn man auf der Suche ist nach was.
Ja, also bei Apple ist das kein Problem. Hm. Da kann man das ohne Probleme weiterempfehlen.
Genau.
Gut. Aber das nächste Thema ist ein Follow-up-Thema sozusagen. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und jetzt kam ein erster Trailer raus, ein erster Gameplay-Trailer zu Return to Monkey Island. Da ist jetzt sind so ein paar Dinge herausgekommen, die ja eigentlich schon relativ klar waren. Also dass die Startplattform wird die PC-Plattform sein und die Nintendo Switch. Also auf diesen beiden Plattformen wird das Spiel als erstes rauskommen. Andere Versionen oder andere Plattformen sind noch nicht hundertprozentig klar, aber man geht davon aus, dass sich das dann Stück für Stück auch auf anderen Plattformen ausrollen wird, das Ganze. Ich denke mal, es wird auch erstmal getestet, wie gut es anläuft und wie gut es angenommen wird und wie die Verkaufszahlen sind. Genauso ist es noch unklar, ob es eine deutsche Sprachversion geben wird. Zum Start wird es definitiv keine deutsche Sprachversion geben. Da wird es dann nur Untertitel geben. Und die Untertitel werden dieses Mal nicht von Boris Schneider-Jone übersetzt. Das macht irgendwer anders, keine Ahnung. Aber jedenfalls der liebe Boris macht das
nicht. Der Heinrich Lenhardt, hä?
Ja. obwohl er ja noch recht aktiv ist. Mich wundert es, dass es der Boris nicht macht. Hätte sich eigentlich angeboten, ne?
Hätte sich angeboten. Es ist natürlich die Frage, inwieweit hat er auch Zeit, beziehungsweise ist da noch tätig. Ich denke mal, mit dem richtigen Anreiz hätte man ihn da vielleicht auch wieder ins Boot holen können, aber man weiß ja nie, welche Gespräche da im Hintergrund gelaufen sind. Von daher wäre natürlich schön gewesen, wenn er es gemacht hätte, gerade weil er ja auch in der Vergangenheit daran gearbeitet hat. Aber ja, wie gesagt, wieso, weshalb, warum? Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock. Wobei, das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Aber er macht sich generell da ja ein bisschen rar. Was so die alten Themen betrifft, von daher.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob er immer noch bei Microsoft arbeitet, keine Ahnung. Also der letzte Stand war für mich, er arbeitet bei Microsoft, aber das kann sich ja auch schon wieder verändert haben.
Also war auch mein letzter Stand, aber da hatte intern ja auch ein bisschen gewechselt. Von daher keine Ahnung, wo er da jetzt genau aufgehangen ist.
Ja. Ja.
Gut. Aber wie gesagt, das ist ja recht ruhig geworden um ihn. Ne?
Ja. Gut. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Ron Gilbert hat so ein paar, ja, negative Kommentare einstecken müssen. Da, und die waren nicht immer, sagen wir es mal so, ganz sauber und ganz, wie soll ich das sagen? Auf gut Deutsch hat er einen Shitstorm einstecken müssen auf seinem Blog zum Game Design, weil es wurde ja durch diesen Gameplay-Trailer noch mehr klar, dass diese Grafik sich komplett anders darstellt und nicht an die alten Grafiken anlehnt. Also das war ja schon beim allerersten Trailer, den man gesehen hat, klar, aber jetzt sieht man ja zum ersten Mal den Hauptprotagonisten und der hat sich ja nun sehr stark verändert und da hat sich die Community so ein bisschen aufgeregt, ein bisschen sehr stark aufgeregt und die Kommentare waren nicht immer so konstruktiv und nicht so sauber, sondern teilweise auch sehr beleidigend. Und die sind hier wirklich sehr, sehr stark angegangen auf eine Art und Weise, wo ich sagen muss, also Leute, das muss nun wirklich nicht sein. Kurzzeitig war der Blog auch nicht mehr erreichbar, da hat er den Blog komplett offline genommen, hat dann erstmal die ganzen Kommentare rausgelöscht und jetzt hat er die Kommentarfunktion erstmal komplett deaktiviert, weil das ging ihm ziemlich auf den Trichter, das Ganze. Und dann gab es noch so ein Schlusszitat von ihm, den man da so frei übersetzen kann. Der Spaß an Teilen von Inhalten ist für mich verloren gegangen. Das kann man im Endeffekt so als Zitat aus dem ganzen Text jetzt nochmal herausnehmen. Also er wurde da wohl ziemlich stark angegangen und das, man kann ja durchaus kritisieren auf einer sachlichen Ebene, keine Frage, aber was da abgegangen ist und was da an Dingen durchs Netz gegangen ist, das war schon sehr, sehr starker Tobak, finde ich.
Ja, der spaltet halt ziemlich der Grafikstil, weil halt viele, auch gerade nach der Ankündigung oder den Gerüchten, die es am Anfang gab, dazu davon ausgegangen sind, dass es halt wieder im Stil der alten Spiele oder gerade auch halt der alten Monkey Island Spiele oder halt auch der Indiana Jones Spiele halt kommt. Mhm. Beziehungsweise da wieder auf Pixelgrafik gesetzt wird, ja. Ist es jetzt nicht geworden? Kann ich auch gut verstehen, ja, der Ron Gilbert will da auch mal was anderes ausprobieren, beziehungsweise ein bisschen aktueller werden und andere Techniken einsetzen. Stößt halt dem einen oder anderen Fan der Serie oder der alten Spiele halt ein bisschen sauer auf.
Ja, das kann ich ja alles nachvollziehen, aber dennoch muss man sich ein bisschen benehmen im Netz und man kann es sachlich formulieren, seine Kritik, und man muss ihn da nicht so angehen.
Schwieriges Thema.
Ne? Also Netiquette, sage ich jetzt mal. Ne? Und das gilt für alles im Netz, nicht nur jetzt für diese Kritik, die man da auf seinem Blog äußert. Generell sollte man sich im Internet ordentlich benehmen, nicht nur im Internet, sondern auch im normalen Leben. Ne? Aber das ist ja das, was ich der Community so negativ ankreide, die Art und Weise, wie da kommuniziert worden ist. Das finde ich halt so negativ. Hm. Und es ist ja auch so, dass das, was ich ja schon bei dem ersten Trailer gesagt habe, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich denke mal, Ron Gilbert möchte nicht nur die alten Säcke ansprechen, wie wir es sind, die gerne so eine Retro-Grafik gehabt hätten, sondern er möchte sich mit dem Spiel sowohl die alten Fans warm halten, oder das war, denke ich, die Hauptidee, und auch neue Fans erschließen damit. Und hätte man das so einfach nur nahtlos angeknüpft im gleichen Grafikstil wie damals, also auf diese Retro-Geschichte gesetzt, dann hätte man wahrscheinlich die neuen Leute gar nicht erst angesprochen oder es vielleicht ganz schwer gehabt, sie mit ins Boot zu holen. Ne? Das, ich denke mal, das war auch so ein Beweggrund, warum er jetzt auf eine ganz andere Grafik oder auf eine moderne, aktuelle Pixel-Art-Grafik gesetzt hat. Das ist meine Vermutung. Dass das jetzt so nach hinten losgeht in der alten Community, hätte ich jetzt nicht gedacht. Eher wahrscheinlich ja, okay, auch nicht.
Als ich die ersten Bilder gesehen habe, beziehungsweise den Trailer, war schon klar, was da kommt.
Ja.
Ich habe das schon erwartet, dass das kommt, weil wie gesagt, viele doch lieber den alten Stil, das Spiel im alten Stil gehabt hätten.
Ja, zumindest die Leute von damals. Ne? Es gibt ja Leute, die es ja gar nicht kennen oder die aktuellen Spieler. Es gibt ja viele junge Leute, die es gar nicht kennen. Okay,
aber
ne?
Es gibt auch junge Spieler, die halt die alten Spiele kennen.
Ja.
Inwieweit die da natürlich dann da jetzt unbedingt so auf den Grafikstil achten, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ist es halt schon was anderes jetzt. Weil ich auch sagen muss, ich stehe dem Ganzen ganz offen gegenüber. Und wenn er da irgendwie das noch mehr in, keine Ahnung, mit den 3D-Spielen und ich sag jetzt mal Doom-Style gemacht hätte, wäre ich auch da noch offen gewesen, ja, dem Ganzen, weil es ist ja mehr als nur die Grafik, ja. Gerade bei Monkey Island, ja, da spielt ja so viel mit rein. Von daher bin ich da ganz offen, was auch das Design oder den Grafikstil betrifft.
Ja.
Muss ein gutes Spiel werden.
Ja.
Und da habe ich schon sehr viel Vertrauen, ja.
Ja, und genau das kritisiere ich ja. Man sollte dem nur erstmal eine Chance geben. Das Spiel ist noch gar nicht draußen. Man sollte erstmal schauen, wie es ankommt. Man sollte erstmal anspielen und gucken. Und wenn man dann Kritik äußert, dann ist es auch eine ganz andere Sache. Und selbst dann sollte man sie natürlich sachlich auf einer vernünftigen Ebene äußern.
Ja. Ja.
So ist es.
So, aber da, wo wir jetzt gerade über Monkey Island gesprochen haben, und du hattest ja den Boris Schneider-Johne erwähnt, der hat ja unter anderem auch an, oh, war das Fate of Atlantis, glaube ich, Indiana Jones mitgearbeitet, damals LucasArts. Es gibt einen sehr, sehr schönen Podcast von den Spieleveteranen, also von Heinrich Lehnhardt und dem, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Jörg Lange.
Mhm.
Die eine, oder ich denke mal, einige unserer Generation werden die zwei auf jeden Fall noch sehr gut aus den Powerplay-Zeiten kennen, bezüglich den Anschlussmagazinen, wo sie noch mitgearbeitet haben, oder aber ich habe vergessen, wie die Plattform heißt, die der Klanger betreibt. Ist ja eigentlich auch egal, es geht ja jetzt erstmal um einen Podcast, und zwar Spieleveteranen-Podcast von den Zweien. Da haben sie in der Folge 273 über Indiana Jones Adventures gesprochen und kann man mal reinhören. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine Patreon-Folge ist, die nur Patreon-Unterstützer hören können, weil die da ja im Feed immer abwechselnd ja die freie Folgen haben und dann halt für Unterstützer. Auf jeden Fall mal einfach mal reinklicken, ja, reinhören. Auch wenn die Folge vielleicht hinter der Patreon-Wand versteckt sein sollte, die anderen Folgen sind auch gut, kann man reinhören. Aber auf jeden Fall, da ging es dann, wie gesagt, um Indiana Jones. Und das sind ja auch zwei meiner alten Lieblings-Adventures. Der letzte Kreuzzug, ja, alleine der Film, ja, da braucht man, glaube ich, nicht viel drüber verlieren. Und das Spiel zum Film, top, ja. Und Fate of Atlantis, auch nochmal ein sehr gutes Adventure. Das hätte sich manch einer als Film gewünscht. aber das, ja.
Das
wurde ja dann auch, was anderes.
Später. Das Spiel habe ich auch gerne gespielt. Der letzte Kreuzzug, das Spiel. Komischerweise kann ich mich an das Spielen einigermaßen gut dran erinnern, aber die schönsten Spielszenen, die ich noch so fotografisch im Kopf habe, das sind die Spielszenen, die im Zeppelin stattfinden, weil das war für mich am schönsten aufbereitet oder am besten präsentiert. Und wahrscheinlich kann ich mich deswegen auch noch so gut dran erinnern. Mhm. Ich weiß noch genau, dass man dann auch nach oben gehen konnte in den Zeppelin-Korpus oder in den Flugkörper, in dem Gestänge oder in dem in dem Metallkorpus umherlaufen konnte. Das weiß ich noch ganz genau. Das sehe ich noch relativ gut vorm geistigen Auge.
Mhm.
Ja, war ein schönes Spiel, ja.
Ja.
Ja, das konnte mich damals auch extrem begeistern, so ein Click-Adventure im Endeffekt, ne? Oder wie nennt man es im Fachjargon?
Was du meinst, ist wahrscheinlich Point and Click.
Ja, aber es ist ja ein Adventure gewesen, also Point and Click war es in dem Fall nicht, ne?
Ja, du hast ja hier mit der Scum Engine das damals gehabt. Gute Frage.
Ja, okay, sagen wir mal Adventure. Adventure trifft es ja im Endeffekt, ja, ganz richtig. Fall. Aber ich denke, da gibt es ja noch eine spezielle Unterbezeichnung, die ich jetzt nicht präsent habe. Naja, gut, trotzdem, sehr, sehr schönes Spiel.
Mhm. Auch heute noch.
Ja, ist gut gealtert, finde ich.
Ja. Schöne Spiele. So, aber auch da, wie gesagt.
Ein Haken dran, genau.
Ja.
Gut. Anderes Thema, was Mac Rumors aufgeworfen hat, das ist jetzt auch nur ein Gerücht und sie berufen sich auf Informationen aus dem Handel und aus der Distribution und aus dem Channel sozusagen heraus. MacBook Air wird angeblich ab dem 8. Juli vorbestellbar sein und die Auslieferung oder wenn es dann auch im Store ist und wenn es dann auch beim Kunden sein soll denn der 15. sein. Ja, das bleibt spannend, ob das auch so sein wird. Und ja gut, kommen wir gleich zum nächsten Thema, weil das ist ein Anschlussthema, sage ich jetzt mal. Und ob das dann auch die gleichen, in Anführungsstrichen, Nachteile haben wird, wie sie in der Startversion, wie die Nachteile, die sich jetzt im MacBook Pro M2 herausgestellt haben. Das ist die große Frage, die da über dem Gerät eigentlich schwebt. Weil nach einigen Benchmark-Tests und auch nach einigen Teardown-Geschichten hat sich herausgestellt, dass das MacBook Pro M2 in der Basisversion, also sprich mit der kleinsten SSD 256 GB und der kleinsten RAM-Konfiguration 8 GB, eine wesentlich langsamere SSD verbaut hat. Und da kommt so ein Déjà-vu bei mir auf, das hatten wir ja schon mal vor ein paar Jahren. Das war ja ganz lange her, ich glaube, das war schon gut 10 Jahre her. Da gab es ja auch diese MacBook Air-Geräte, die verschiedene Marken verbaut hatten. Und da gab es ja auch dieses Hin und Her, die Hin- und Herschickerei. Der eine wollte dann die Toshiba nicht haben, weil die, glaube ich, langsamer war. Er wollte die Samsung haben und da gab es ja genauso die Probleme. Da waren aber diese Performance-Unterschiede nicht so signifikant, wie sie heute sind, weil das ist ja schon exorbitant in meinen Augen. Und um das mal auf den Punkt zu bringen, die 256 GB SSD, die dort verbaut ist, hat eine Performance von 1450 MB Lesen in der Sekunde. Das sind Blackmagic-Werte, die da als Grundlage dienen und das Vorgängermodell mit der M1-Chip-Geschichte hatte 2300 MB in der Sekunde, auch mit einer 256 GB SSD. Und
wobei, das sind Werte, ja.
Das sind enorme Werte. Und die
selbst das in Anführungszeichen langsame, was du jetzt hast, ist ja immer noch im Vergleich zu vielem anderen ja immer noch eine sehr gute Geschwindigkeit. Klar, es ist natürlich schade im Vergleich zum Vorgänger, dass es langsamer geworden ist. Aber es ist ja trotzdem noch kein Vergleich zu anderen.
Ja.
Ist mir noch fix.
Und der direkte Vergleich, das M2-System mit der 1 Terabyte Version hat Werte von 2800 MB. Lesen in der Sekunde. Mhm. Also, und die 512er betrifft es auch nicht. Also es betrifft wirklich nur die Einstiegsvariante 256 GB. Mittlerweile weiß man auch, warum das so ist. 256 GB kann man ja verschiedene Arten verbauen. Das heißt, man kann das Ganze in ein NAND-Package packen, wie Apple es jetzt getan hat. Und dadurch hat man weniger Flash-Dice pro Chipgehäuse oder pro NAND-Einheit. Und je weniger Flash-Dice man verbaut hat, so langsamer ist die Flash-Einheit oder der Flash-Speicher insgesamt. Das heißt, in der Vergangenheit haben sie das auf zwei NAND-Flash-Packages verteilt, sprich zweimal 128 GB genommen und dadurch entstand eine wesentlich höhere Performance. Ich breche das jetzt mal technisch technisch ganz, ganz stark runter. Man hatte eine Art Raid-Effekt, also ein Raid-Stripe-Effekt sozusagen in der ganzen Geschichte, weil man wesentlich mehr Flash-Dice untergebracht hat. Obwohl es letztendlich netto dann auch nur 256 Gigabyte sind, aber halt verteilt auf diese zwei NAND-Packages. Und dadurch ist diese extreme Performance zustande gekommen. In Anführungsstrichen extreme im Vergleich, wenn man nur ein NAND-Package verbaut. Und da kann man natürlich jetzt drüber diskutieren, Apple kommuniziert ja nicht nach außen, was die SSDs für Performance bringen letztendlich. Und sie schreiben auch keine Hersteller drauf und sie schreiben nicht drauf, das kommt von Samsung, das kommt von Toshiba. Sie sagen nur 256 Gigabyte. Also letztendlich kann man da Apple keinen Vorwurf machen. Aber ob das so geschickt ist, das in einem Pro-Modell zu bringen, das Ganze, das ist eine andere Geschichte. Finde ich. Und es kommt ja noch dazu, gerade bei dieser 8 Gigabyte Version. Die 8 Gigabyte Version lagert ja wesentlich mehr auf der SSD aus als eine 16 Gigabyte Version. Und ich denke, dadurch wird sich auch im Alltagsbetrieb schon ein gewisser Performance-Nachteil mit einem gewissen Performance-Nachteil sehen. Das ist jetzt, denke ich, nicht nur messbar, sondern ich glaube, das ist sogar spürbar, dieser Unterschied. Gerade wenn man nur mit 8 GB RAM arbeitet, wird da viel, viel mehr ausgelagert. Das vermute ich.
Ja, auch mit macOS 10. Wieso hat man überhaupt noch ein Gerät mit 8 GB im Angebot? Ja?
Das kommt dazu. Ja. Man diskutiert ja darüber, warum Apple das gemacht hat. Es gibt die eine Partei, die sagt, das sind die Probleme, die aufgrund der Chipkrise Apple dazu gezwungen hat. Wenn man sich aber mal im SSD-Bereich umschaut, sind die lieferbaren NAND-Chips im SSD-Bereich oder die allgemeine Situation im SSD-Bereich ist relativ gut. Also sie stehen jetzt nicht so negativ da. Ja.
Hat die letzten Wochen, Monate entspannt etwas, ja.
Ja, und
das heißt etwas, einiges entspannt, ja.
Genau. Viele vermuten, Apple möchte einfach nur die Marge noch ein bisschen hochtreiben. Für sich. Das ist die.
Ja, das. Ich denke, da spielt einmal die Preissituation und die Verfügbarkeit einfach auch eine Rolle. Also nicht nur, dass Apple da, wie gesagt, keine 5 Cent mehr dran hätte, sondern ich denke mal, die Verfügbarkeit und die Preissituation spielt da einfach mit, weil man natürlich nicht weiß, gerade die anderen SSDs oder die mit mehr Kapazität diese verbauen und die ja gerade bei den Packages da auch anders aufgestellt sind, beziehungsweise halt zwei haben, wie jetzt im Alten verbaut wurden, wie sieht da generell bei den Stückzahlen, die Apple braucht, halt die Verfügbarkeit aus. Und verbaut Apple dann lieber diesen Speicher in den größeren Konfigurationen als in der günstigeren Einsteigervariante.
Ja.
Ich denke, da spielt das eine noch in das andere rein. Klar, aber dass Apple dann natürlich dann auch sagt, okay, wir können da nochmal an dem Einsteigermodell, ja, wo der ein oder andere vielleicht ein bisschen preissensitiv ist und da lieber zu der Ausstattung greift, können wir mit dem, was wir da drin haben, oder beziehungsweise das können wir da reinmachen, ja, ist für uns noch in Ordnung. Und wie gesagt, vielleicht verdienen sie da nochmal einen Dollar mehr dran. Will ich nicht ausschließen, aber ich denke mal, generell ist es auch so ein bisschen wahrscheinlich, das haben wir auf jeden Fall, oder das verbauen wir eh nur in dem Modell. Das kriegen wir in den Stückzahlen, wie wir wahrscheinlich auch hier verkaufen in der Ausstattung. Wie gesagt, die in Anführungszeichen guten Stücke heben wir uns für die teureren Geräte auf. Wobei in der Vergangenheit hatte man auch mehr gesagt, dass gerade diese Einsteigermodelle sich oder nicht die bestverkauften oder die meistverkauften Geräte sind. Dass doch der Kunde zu den 16 Gigabyte greift oder zu den 512 Gigabyte, 16 Gigabyte RAM, 512 Gigabyte SSD oder sogar 1 Terabyte. Wie das natürlich jetzt bei dem Gerät aussieht, keine Ahnung.
Ja.
Aber ich würde mal sagen, dass vielleicht wirklich dann die nächstgrößere, gerade was jetzt auch den RAM betrifft, wahrscheinlich doch eher die höhere Stückzahl einfach ist im Verkauf auch.
Ja, also ich könnte es verstehen, wenn sie das bei dem MacBook Air gemacht hätten, was ja auch noch nicht raus ist, ob sie es da nicht auch getan haben, das wissen wir ja noch nicht.
Mal abwarten, ja. Ich denke mal, das wird da ähnlich sein. Ja.
Das wird da ähnlich sein, aber ich meine, hier steht Pro drauf. Ne?
Und ja, ob man das dann beim Pro machen muss und sich das nicht für das Air vorbehalten hätte, okay.
Und du siehst ja, darüber wird gesprochen, darüber wird diskutiert, wir sind ja nicht die Einzigen, die darüber sprechen, das Ding geht ja durchs Netz wie ein Lauffeuer.
Ja, ne? Aber selbst wenn sie es nicht beim Pro gemacht hätten, du hättest auf jeden Fall dieselbe Diskussion beim Air.
Ja, aber da wäre es etwas nachvollziehbarer gewesen, weil das Air ist ja letztendlich, wie der Name schon sagt, keine Pro-Maschine, ne?
Ja, aber welcher Pro kauft sich denn bitte die kleinste Ausstattungsvariante?
Ja, da kann man drüber diskutieren, aber trotzdem steht Pro drauf. Ne?
Ja klar, trotzdem steht Pro drauf. Und wie du auch schon gesagt hast, für mich hätte es mehr Sinn gemacht, du hättest den Schritt halt beim Air gemacht. Und hättest geguckt, dass du zumindest mal hier auf dieselben Werte kommst wie beim Vorgänger. Hat man jetzt nicht gemacht. Schade, ja. Aber Apple wird da sich leider nicht mitteilen. Ja, wieso, weshalb, warum, ja.
Ja. Und ja, gut.
Aber also, generell, ja, ich sag ja immer, ich kann dieses Gerät nicht empfehlen, ja. Von daher.
Ja.
Und ich würde es auch nicht in der Ausstattungsvariante empfehlen.
Nein, klar.
Das kommt auch noch dazu, ja.
Aber es ist trotzdem sehr ärgerlich, dass da so große Performance-Unterschiede sind. Ne? Also wir reden ja jetzt ja nicht um 150 MB Datendurchsatz. Wir reden ja wirklich um signifikante Unterschiede.
Ja, ja. Ne? Ja genau. Gerade dann auch beim Pro, auch wenn es das 13er ist und das kleine Pro ist, ist es natürlich sehr schade. Aber okay, es gibt Leute, die es kaufen, warum auch immer.
ja,
ich habe so Bauchschmerzen mit dem Gerät.
Man könnte natürlich auch so argumentieren, was ich jetzt im Prinzip eigentlich nicht machen will, aber ich mache es jetzt trotzdem. Wer sich so ein Gerät kauft, der wird wahrscheinlich nicht solche anspruchsvollen Anwendungen haben und der wird eventuell nicht im Alltag feststellen, dass da so eine langsame SSD verbaut ist. Das könnte man sagen, weil mit 256 GB kannst du letztendlich keine... Na gut, man könnte es machen, du könntest Videoschnitt mitmachen, wenn du externe SSDs verwendest. Aber selbst dann hast du ja sowieso dann auch nur eine langsamere Performance, dadurch, dass du externe SSDs hast. Mhm. Also wirst du es ja auch so nicht benötigen und nicht brauchen. Wenn du schon über diese Notlösung der externen SSD gehst. Also von daher, ja, kann man so argumentieren, wer sich so ein kleines Pro-Gerät kauft, der wird wahrscheinlich nicht diese hochintensiven Anwendungen haben, wie diejenigen, die sich dann mit mehr Arbeitsspeicher und mit mehr SSD ein Gerät zulegen. Ja, ja gut, aber trotzdem, es steht Pro drauf und es sollte nach meiner Meinung auch dann eine Pro-SSD drin sein und man sollte da jetzt nicht innerhalb der gleichen Produktlinie differenzieren.
Ja. Okay, das könnte man schon machen.
Dann sollte es aber...
Weil gerade auch das 14er und das 16er ja im Prinzip noch mehr Pro sind als das 13er Pro. Und wenn sie sich beide Pro nennen.
Ja, aber da sind die Unterschiede ja öffentlich oder identifizierbar. Da sieht ja jeder, das ist ein anderes Display, der hat andere Anschlüsse, der hat MagSafe, der hat keinen MagSafe. Das ist ja für jeden... Der hat eine Touchbar, das ist ja für jeden Kunden ersichtlich, das Ganze. Hier kannst du es ja gar nicht sehen. Es sei denn, Apple hätte das von vornherein kommuniziert, hallo, da ist eine langsamere SSD drin, dann könnte man sagen, okay, Apple hat es euch mitgeteilt sozusagen. Also alles ist gut, alles ist super, aber hier hat man ja nicht mit offenen Karten gespielt. Obwohl man es ja, wie gesagt, nicht muss. Es steht grundsätzlich nur drauf zu 56 GB und das entspricht dem Ganzen. Also von daher, letztendlich haben sie es richtig gemacht, weil sie haben ja keine Leistungsdaten versprochen.
Auf der Seite mit den technischen Daten wird es wahrscheinlich draufstehen, oder?
Nee, Apple gibt nie Geschwindigkeiten an.
Nee?
Nee. So viel wie ich weiß, haben sie das. Bei den ganz großen Pro-Geräten haben sie es immer so als Aufhänger gemacht auf der WWDC SSD-Performance und haben das angegeben. Das ist mir in Erinnerung, aber ich glaube, bei den Geräten haben sie es nie großartig genannt, nach meiner Meinung. Aber man möge mich berichtigen. Aber
ich kann es jetzt schlecht nachgucken, weil dann bricht wahrscheinlich bei mir die Leitung
eben zusammen. Aber ich glaube, auch im Netz steht es nicht, steht's nicht drauf.
Ja, okay.
Oder im Datenblatt steht es nicht drauf. Da müsste man dann mal einen Faktencheck bemühen oder anwerfen. Gut. Dann lass uns trotzdem weitermachen.
Ja.
Du hast auch noch ein paar alte, was heißt ein paar, du hast ein altes iPad noch rumfliegen, nehme ich mal an, ne?
Ich habe das erste Generation und das iPad Air 2.
Gut, so sieht es bei mir auch aus. Ich habe sogar noch ein älteres iPad Air. Ich habe das ja das allererste Air. Das erste,
glaube ich, ja.
Genau. Und das zweite. Du hast das zweite und das sind genau die Geräte, wo denke ich, du müsstest dann ein A8 drin stecken haben, nehme ich an, in deinem.
Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen.
Ja.
Auf jeden Fall habe ich zuletzt mal Diablo Immortal installiert, um mal zu gucken, wie es da so performiert auf dem iPad Air 2. Kann man nicht empfehlen.
Ja, das ist ja auch schon.
Okay, man kann Immortal generell eigentlich nicht unbedingt empfehlen, aber auf dem iPad Air 2, zumindest mal auf meinem, hat das keine gute Figur gemacht.
Okay. Aber du könntest eventuell das Gerät wieder neu beleben, wenn du darauf Linux installieren möchtest. Da gibt es mittlerweile eine lauffähige Version, die man mit ein bisschen Geschick und ein paar Umwegen zum Laufen bringen kann. Was heißt Umwege? Es ist jetzt keine One-Click-Installation und davon ist diese Zusammenstellung oder in Anführungsstrichen diese Distribution auch noch sehr weit entfernt von einer One-Click-Installationslösung sozusagen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, aber man arbeitet dran. Aber wenn man sich ein bisschen mit einem Terminal auskennt und ein paar Vorkenntnisse hat, in Anführungsstrichen, dann kann man Alpine Linux auf den alten iPads zum Laufen bringen. Zumindest die Geräte, die ein A7 oder ein A8 SoC verbaut haben. Und das ist ja schon ein bisschen länger her. Und trotzdem sind es ja noch relativ performante SoCs im generellen Sinne, sage ich jetzt mal. Und für so ein Linux reicht es eigentlich aus. Und von daher ist es ein nettes Bastelprojekt. Wenn mein Gerät jetzt nicht schon fest irgendwie verbaut wäre als HomeKit-Steuerzentrale, dann wäre das durchaus eine Idee, was ich mit dem Gerät machen könnte. Aber da das Ding jetzt auch fest an der Wand verbaut ist, will ich es jetzt da nicht rausnehmen und deinstallieren den ganzen Kram.
Aber will man Linux auf seinem iPad installieren?
Naja, aber willst du ein altes iOS oder iPadOS installiert haben, wo es keine Sicherheitsupdates mehr für gibt? Das ist ja genauso ein Risiko. Ne?
Aber inwieweit wäre denn ein iPad generell irgendwie ein wahnsinnig interessantes Objekt, um da irgendwie Sicherheitsupdates hin oder her, aber
ja, ich meine,
das ist so alle Systeme speziell. Da musst du schon jemanden mit gezieltem Auge haben. Aber was willst du denn? Boah, damit, welche Lücken müssten da auftauchen, dass du sagst, okay, du könntest da eventuell alle Apps übernehmen, dass du wirklich, wenn wirklich eine Banking noch da machen sollte, dass es interessant wäre, da irgendwie.
Ja. Es gab ja eine Menge Sicherheitslücken, die ja dann auch mal wieder gefixt worden sind, sage ich jetzt mal. Ne? Und es ist ja generell nicht empfehlenswert, mit einem veralteten System im Netz unterwegs zu sein, wo es keine Sicherheitsupdates mehr für gibt. Ja, davon mal ganz abgesehen. Und sicherlich kann man das eindämmen, indem man mit dem Gerät keine sicherheitsrelevanten Dinge im Netz tut. Aber dennoch, Es ist ein Risiko, sagen wir es mal so.
Ja. Hm. Aber trotzdem, alle, ich könnte mir nicht, alle, der einzige Fall, wo ich sagen könnte, okay, ich würde es installieren, ist dann, wenn der App Store so, aufhören sollte oder die Apps, die ich nutze, aufhören sollte, auf dem iPad Air zu funktionieren.
Ja.
Und ich sage, bevor ich das jetzt wirklich irgendwo dann einfach nur in Wegräume, in Schrankstellung, das ist im Prinzip tot, ja, oder nicht mehr nutzbar. Und es gäbe was für, wie gesagt, das Linux sollte gut laufen. Vor allem gäbe es dann auch Anwendungen, die ich nutzen wollte, ja. Dann könnte ich sagen, okay, dann versuchen wir das mal. Aber aktuell würde ich sagen, macht es, oder würde ich eher noch Chrome OS auf einem MacBook Air installieren, was ich vielleicht ausmustern würde. Ja, oder was vielleicht nicht mehr so rund läuft oder auch keine macOS-Updates mehr bekommt, ja, dass wir schon so weit sind, würde ich da wahrscheinlich sogar noch eher Chrome OS installieren als auf einem iPad Linux.
Ja, darüber kann man diskutieren.
Aber es ist ja auch wieder ein iPad Air, das ist ja dann auch wieder ein MacBook Air und kein iPad.
Ja, ja.
Von daher auch wieder zwei komplett unterschiedliche Dinge. Aber wie gesagt, gefühlt von einem fremden System auf meine Apple-Hardware würde ich wahrscheinlich immer noch, wie gesagt, bei einem alten MacBook eher zu Chrome OS tendieren. Und da hatten wir ja auch schon mal in der Vergangenheit kurz drüber gesprochen, über die Projekte, die es da gibt. Als dass ich, wie gesagt, zumindest mal aktuell ein Linux-Derivat auf meinem iPad Air, gerade wenn es halt auch noch ein bisschen mehr Aufwand ist. Sollte das wirklich sein, du schließt das an, startest dein Programm, ja, und dann wird da Linux installiert, okay.
Ja.
Dann könnte man sich das mal, dann ist es auch was Einfacheres. Aber wenn ich dann, wie du schon erwähnt hast, mit dem Terminal arbeiten muss und dann da vielleicht sogar noch was schiefgehen kann,
Naja, was heißt schiefgehen kann? Im größten Problemfall, in der größten Not löst so ein DFU-Modus aus und resettest das ganze Ding und stellst wieder den...
Wenn ich das dann noch hinkriege, okay. Oder das noch machen kann, sagen wir mal.
Ja.
Nicht, dass dann Linux eventuell da dafür sorgt, dass ich da auch nicht mehr hinkomme. Ja.
Das müsste man sich genauer anschauen, ob die Gefahr gegeben ist. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich habe es mir, wie gesagt...
Wobei... Was ist der Unterschied, ob ich es gebrickt habe oder das Ding einfach nur im Schrank steht?
Das ist richtig.
Oder im Keller, ja. Alle tot ist tot, ja.
Das ist richtig. Das stimmt.
Okay, das eine ist toter als tot, ja. Das andere können Sie sagen, wenigstens geht's noch an, ja. Du hast das iOS, kannst du dir noch angucken. Ja, vielleicht das ein oder andere Widget funktioniert vielleicht noch, wenn es im WLAN hängt, ja. Okay, irgendwann werden die halt einen Anschluss an den App Store verlieren, ja.
Ja, aber
selbst wenn keine selbst wie gesagt aktuell ja vielleicht kein iOS Update kommt, aber es geht noch. Irgendwann wird wahrscheinlich der Zopf abgeschnitten, ja.
Ja, gut, ich meine, die Dinger sind jetzt denke ich gut 10 Jahre alt, ne? So, also von daher wird das ja auch mal Zeit, ne? Dass da die alten Zöpfe abgeschnitten werden.
Ja, weil ein Taschenrechner, den ich schon vor 10 Jahren gekauft habe, geht immer noch.
Ja gut, aber der hat ja auch eine sehr eingeschränkte Funktionsweise letztendlich. Ne?
Das ist ja ein bisschen mehr als ein Taschenrechner, so ein iPad, ne?
Ja, das ein iPad hat noch nicht mal eine Taschenrechner-App serienmäßig drauf. Das kann das noch nicht mal. Ja.
Stimmt.
Ja.
Und Wetter gab es früher auch nicht, ja?
Das gab es früher auch nicht. Und Taschenrechner gibt es bis heute nicht. Unverständlich. Aber okay. Gut, dann lass uns nochmal in die Gerüchteküche einsteigen. Mark Gurman hat in seinem neuesten Power-On-Newsletter einiges von sich gegeben. Ich habe mir da so ein paar Dinge rausgezogen, die für mich persönlich interessant sind. Es gibt wieder neue Gerüchte zu einem großen HomePod. Ja, obwohl ja Ming-Chi Kuo in der Vergangenheit gesagt hat, nö, erwartet nicht so viel, das der Thema.
Hi-Fi kommt zurück.
Ja, das wäre auch schön. Im gleichen Design. Das Design fand ich echt super schick und zeitlos, aber ich denke.
Das war damals schon ziemlich retro, oder?
Ja, aber zeitlos. Es war damals schon zeitlos.
Na, zeitlos, nicht retro, zeitlos.
Zeitlos.
Ja, ja.
Und ja, okay. War aber auch ein Flop, das Ding. Wird aber immer noch im Vintage-Markt sehr hochpreisig gehandelt. Die Dinger sind immer noch sehr, sehr wertstabil. Ne? Besonders, wenn sie noch als funktionsfähig angeboten werden. Auf jeden Fall im Apple-Retro-Markt ein sehr begehrtes Produkt. Aber das nur am Rande. Jedenfalls hat er gesagt, dass der HomePod, also der mittlerweile Classic HomePod wieder neu aufgelegt werden soll. Und er soll den S8-Chip bekommen. Das ist der Chip, der in der kommenden Apple Watch drinstecken soll. Und der soll dann auch im HomePod stecken. Der interne Codename steht auch schon fest, oder den hat er auch schon rausgefunden, die DSB620. Und er soll ein Multitouch Bediendisplay auf der Oberseite bekommen. Das sind so die Dinge, die er dazu rausgehauen hat. Und er soll sich soundtechnisch ganz stark an dem Classic HomePod anlehnen sozusagen. Also er soll genauso gut, wenn nicht sogar noch besser klingen und nicht so wie ein Sack Schrauben wie der HomePod Mini. Es ist so.
So schlimm ist er doch gar nicht.
Hast du einen im Einsatz?
Nein, aber ich habe ihn schon gehört.
Okay, also ich finde, der klingt wie ein Sack Schrauben. Ja, aber das habe ich ja schon öfter gesagt.
Ein Sack Schrauben hat heute in der Hand, weil die Werkstatt, ich habe das heute erst im Zwischenboden vom Auto meiner Frau gefunden, liegen die Radmuttern, wie sie die Reifen gewechselt haben.
Ja, wenn du die jetzt schütteln würdest, dann würdest du genau feststellen, Mensch, die klingen genau wie ein HomePod.
Die klingen genau wie ein HomePod. Wie gesagt, ich habe die heute in der Hand gehabt, das klang anders.
Ah, okay. Ja. Also ich mache morgen mal den AB-Vergleich. Ich nehme einen Sack Spax-Schrauben und halte mal neben den HomePod Mini und schüttel mal. Und das klingt genauso. Pass mal auf. Ja, na jedenfalls hat er sich dazu geäußert und er meint, der HomePod Classic wird neu aufgelegt und es kommt endlich wieder ein großer, großer, schöner HomePod. Ja, ich würde es mir wünschen, sagen wir es mal.
Naja, so groß war er ja auch nicht.
Ja, im Vergleich zum Mini war er schon größer. Ja, okay,
war er schon größer, aber
ja.
Groß hätte ich mir jetzt wirklich eher was Größeres halt vorgestellt.
Ja, aber gegenüber dem Mini ist alles größer.
Ist alles besser.
Nein, als HomeKit-Hub sozusagen und als Steuerzentrale und zum Entgegennehmen von Steuerbefehle und vielleicht noch mal ein paar Nachrichten hören, ist das Ding in Ordnung, keine Frage. Aber zum ernsthaften Konsumieren von Musik kann ich persönlich das Ding nicht empfehlen. Podcast hören ist auch okay, auch in Ordnung. Aber Musik ist in meinen Augen ein No-Go für den HomePod Mini. Gut. Das zum Thema HomePod. Und dann gab es noch ein paar kleine Details zum Mac Pro, den wir ja auch alle sehnsüchtig erwarten. Da sieht es so aus, dass er gesagt hat, die M-Reihe, die wird erweitert. Das heißt, im Moment haben wir ja den Ultra, den Max und den Pro und den normalen M-Prozessor in der M1-Reihe. Und die M2-Reihe soll dann um den Extreme erweitert werden. Also nach Ultra kommt Extreme und der soll dann im Mac Pro stecken. Da soll es dann zwei Varianten geben letztendlich, also zwei Basisvarianten. Einmal den Mac Pro mit Ultra und einmal den Mac Pro mit dem M2 Extreme Chip. Genaueres zum Extreme hat er jetzt nicht gesagt, wie der technisch aussehen soll, was der können soll, keine Ahnung.
Ja, okay, man kann sich ja vom Ultra her ein bisschen ableiten.
Du meinst denn zweimal Ultra miteinander gekoppelt sozusagen?
Die Chips müssten halt auf jeden Fall auch nochmal eine neue, wie haben sie es genannt?
Fusion.
Den Connector Fusion. Mhm. Ja, nochmal so zusätzliche Bridge haben, um da halt dann eventuell vier aneinander zu kleben, beziehungsweise nicht auseinanderschneiden. Ja, du hast dann vier. Mhm. Die Frage ist nur, wann käme er dann?
Das ist die Frage.
Wenn man sich das mal von der M1 Produkt-Launch mal herbeileiten sollte, käme der Extreme ja wahrscheinlich nach dem Ultra. Und die Frage wäre ja da, okay, wir gehen mal davon aus, dass es mit der zweiten Generation ein bisschen schneller vielleicht geht als mit der ersten Generation. Aber wie lange müsstest du auf den Extreme warten? Und vor allem, wie wäre die Yield Rate, also nicht der Ausschuss, sondern
die Verfügbarkeit.
Wie viele gute Chips fallen da vom Die halt runter.
Ja.
Weil du hast ja schon ein bisschen Ausschuss, wenn du einen Chip hast, du hast ein bisschen mehr Ausschuss, wenn du zwei hast. Bei vier, ja, wird es ja nochmal schwieriger, das entsprechend in der Qualität, die du brauchst, zu produzieren. Klar haben sie Erfahrung, das ist allerdings jetzt der M2. Gute Frage. Vor allem, in wie viel Stückzahlen fällt er dann weg vom Band, wenn sie den so produzieren sollten, wenn man das, wie gesagt, vom Ultra halt herleiten kann.
Ja,
es kann also natürlich auch sein, dass es halt wieder eine andere Entwicklung ist, dass man dann hingeht und sagt, okay, wir machen es nicht wie beim Ultra, dass du quasi zwei hast, die über Fusion verbunden sind, sondern der Extreme ist ein komplett neues Design. Inwieweit das dann wieder Sinn macht oder in die Produktion halt reinpasst, eine andere Frage.
Also ich gehe nicht davon aus, dass der Extreme ein komplett neues Design haben wird. Da wird nur eine Skalierungsstufe sein zum Ultra. Allerdings kann man davon ausgehen, was ja auch, wo sich auch viele einig sind, dass der M2 Pro zum Beispiel, also das wäre dann ja der nächste Schritt, der jetzt kommen müsste, dass der dann auf 3-Nanometer Architektur setzen wird. Dass der quasi der reine M2 der letzte seiner Art sein wird, der noch auf 5-Nanometer Architektur basiert. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen, und dass diese 3-Nanometer-Architektur sich dann durchzieht bis zum Extreme und dass der Extreme dann im Endeffekt nur eine weitere Skalierungsstufe vom Ultra sein wird, wie sie es ja auch vom Max zum Ultra gemacht haben. So wird sich das dann im Extreme-Bereich vom Ultra zum Extreme weiterführen. Das ist meine Meinung. Weil wenn sie jetzt noch mehr Fässer aufmachen und noch mehr andere Produktionstechniken und andere Architekturen einführen oder sich ganz weit absetzen davon, dann wird es ja für die immer noch schwieriger. Und das geht ja so, den widersprechen sie sich ja selbst sozusagen. Also ich glaube nicht, dass das kommen wird. Also das wird alles auf der gleichen Architektur basieren. Nur eben hochskaliert. Und das ist ja auch das Charmante, was ja im Endeffekt diese Silicon oder diese Apple Silicon Geschichte im Endeffekt ausmacht, dass sie einfach nur nach oben das Ganze drehen und somit eine relativ einfache, in Anführungsstrichen, einfache Produktionstopologie am Start haben. Ja. Naja, es bleibt spannend.
Ja, Mac Pro sowieso.
Nur er müsste jetzt irgendwie
auch mal die Timeline. Ja, okay,
vorgestellt
mal kommen. Aber wie gesagt, M2 nochmal Extreme, also eine neue Variante. Also ja, wie gesagt, wann soll der kommen? Oder kommen dann Pro, Ultra und Extreme zu alle zur selben Zeit?
Ja, oder sie.
Oder kommt der Extreme vor dem Ultra?
Der Ultra, ja, oder sie stellen ihn erstmal jetzt mit Ultra vor und sagen der Extreme dann im nächsten Jahr. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ob der zur selben Zeit
kommt. Keiner weiß es, das ist es ja. Das ist alles Glaskugel.
Und ob überhaupt ein Extreme kommt, das ist die nächste Sache. Sie könnten ja genauso gut sagen.
Ja, okay, die Gerüchte gibt's ja jetzt schon seit dem M1 im Prinzip.
Ja.
Gerade für den Pro, dass man da halt nochmal über den Ultra hinaus oder zwei Ultras dann nimmt und dann den Pro draus macht. Wie gesagt, die Gerüchte haben wir ja schon länger. Dass wir jetzt warten müssen bis zum M2, kann vielleicht auch wirklich damit zusammenhängen, dass du im M1 nur die Fusion hattest, um halt zwei Ultras zusammenzukriegen und dass sie mit dem M2 jetzt den nächsten Schritt gegangen sind. Mhm. Eine Möglichkeit, nur die Frage ist halt, ja, wir warten jetzt schon, ist meiner Meinung nach wirklich Zeit,
dass
sie mitkommen, ja.
Ich gehe auch davon aus, dass er dieses Jahr noch vorgestellt wird. Ob er dann dieses Jahr auch schon im Laden stehen wird oder zu bestellen sein wird, das ist dann nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja. Beziehungsweise, wie man es ja aktuell bei den Geräten sieht, in welchen Verfügbarkeiten beziehungsweise Lieferzeiten.
Ja.
Das könnte bei dem Pro auch nochmal eine schwierige Geschichte werden. Ne?
Ja. So ist es. Gut. Und der zweite Punkt ist, dass er gesagt hat, es gibt einen Mac Mini in zwei Versionen oder es soll ein Mac Mini in zwei Versionen kommen. Einmal eine normale Standardversion, der dann einfach nur Mac Mini heißt, und einmal ein Mac Mini Pro. Ja, da kann man natürlich auch diskutieren, ob das letztendlich in dieser Produktkategorie Sinn ergibt und wie stark dann die Abtrennung zum Studio ist, ob man da dann wirklich so eine genaue Linie hat. Das ist ja immer so das Problem. Der größte Mac Mini Pro ist vielleicht interessant für diejenigen, die sich den kleinsten Mac Studio kaufen etc. Da sind ja diese Grenzen immer sehr stark verschwimmend und deswegen bin ich immer so mit diesen Pro-Geräten in Einstiegsklassen immer so sehr vorsichtig oder finde es immer, ist immer sehr gewagt.
Wie sollte der Preis sich orientieren? Ja. Weil wenn man sich heute mal ein Mini anguckt, den kannst du ja auch relativ
hochzüchten, ja.
Genau, und wo würde sich dann, wie gesagt, ein Pro ansiedeln? Gerade, vor allem könnte sich im Design oder in der Ausstattung nicht so viel ändern, weil du hast ja den Studio, ja, den kannst du ja von unten nicht jetzt so sehr irgendwie angreifen. Du hast den Pro und den Ultra ja im Studio drinne, wenn du den Pro jetzt noch in den Mini machen wolltest.
Nee, den Pro hast du nicht im Studio, du hast ja den nur Max und Max Ultra.
Den Max und Ultra im ja, genau. Könnte man machen. Die Frage ist halt, wie würde sich das preislich halt niederschlagen?
Eben.
Und würde er eventuell, wie es ja die Gerüchte auch gab, bei dem MacBook eher eventuell, wo die Gerüchte da waren mit dem Pro-Chip halt passiv gekühlt, würde man das eventuell bei einem Mini auch machen.
Ja. Das ist die Frage und ob wirklich jetzt noch eine Mac Mini Pro Version Sinn ergibt.
Ja, vor allem würde es Sinn machen vom Namen her, dass du nochmal, wie gesagt, ein Mac Mini machst und da vielleicht nochmal mit dem Pro eine zusätzliche Prozessoroption für Leute, die halt gerne mehr Power hätten. Könnte ich mir durchaus vorstellen, aber würde da die Bezeichnung Pro Sinn machen, wenn du den Studio im Prinzip für deine Pros ja schon hast?
Ja.
Würde das nur für irgendwelche zusätzliche Verwirrung sorgen, gerade wenn vielleicht die Ausstattung und die Leistung unter dem Niveau eines Studios liegt.
Ja.
Und du mit Pro ja eigentlich mehr Leistung in Verbindung bringst. Ja. Und du hast ja mit dem Studio jetzt diese neue Serie eingeführt. Also wie gesagt, mit dem Namen habe ich Bauchschmerzen. Nicht unbedingt, dass es ein Pro in ein Mini kommen soll, können wir machen.
Ja.
Aber wie gesagt, mit der Bezeichnung Pro beim Mini, gerade weil wir jetzt ein Studio haben, hätte ich Bauchschmerzen.
Ja, sehe ich genauso. Und ich sag mal, es ist ja schön, wenn man sich breit aufstellt und ein breites Produktportfolio am Start hat. Aber wenn man zu viel am Start hat, dann kann es für viele Kunden sehr verwirrend sein. Und das ist ja genau das, was Steve Jobs damals gemacht hat. Er hat aufgeräumt, er hat ausgedünnt, er hat ein ganz klares Produktportfolio geschaffen. Und wenn sich das wirklich so bewahrheiten sollte und wenn da wirklich jetzt noch ein Pro-Gerät noch dazwischen kommt, ich denke, das wird einige Kunden sehr stark verwirren. Und dafür stand ja eigentlich Apple in der Vergangenheit immer. Man hat ein ganz klares Produktportfolio, wo man eigentlich sehr gut erkennen kann, was man braucht oder was man nicht braucht oder für wen ist es das richtige Gerät oder nicht das richtige Gerät. Und wenn man jetzt noch so viele Zwischenlösungen hat, wo man wirklich hin und her gerissen ist, nehme ich jetzt das Studio oder nehme ich jetzt den Studio Mac oder nehme ich jetzt den Pro Mac Mini, das kann durchaus auch nach hinten losgehen.
Ja.
Und da waren wir ja schon mal mit Apple. Ich sag's ja immer wieder, es gab Zeiten, da gab es so viel verschiedene Mac-Konfigurationen und Mac-Systeme, wo Apple noch nicht mehr genau wusste, was empfehle ich jetzt konkret dem Kunden, der das und jenes mit dem System machen möchte, weil es einfach total unübersichtlich war.
Ja, also wie gesagt, ein Mac Mini mit zwei Prozessoroptionen, okay, könnte ich mir gut vorstellen. Du hast ein Studio mit den zwei Prozessoroptionen, die halt leistungstechnisch oben drüber angesiedelt sind, ist okay. MacBook Pro wird es momentan auch schon wieder schwierig durch den 13er. Ja, da müssten sie auf jeden Fall auch was machen. zumindest mal den 13er auch vom Gerät an sich und von der Ausstattung her auf jeden Fall mal auf die Neuzeit oder auf die aktuelle Zeit bringen. Da müsste was passieren. iPad-Serie müsste meiner Meinung nach auch was passieren. iPad Air, das Mini, die iPad Pros, da ist auch schon meiner Meinung nach ein bisschen zu viel im Gange. Ja, da müsste man iPad und iPad Air, müsste man gucken, dass man das irgendwie auch ein bisschen, oder generell das ein bisschen strafft. Ich hoffe, da passiert was. Genauso wie gesagt bei den MacBook Pros. Ja. Gerade mit dem 13er, dass da nächstes Jahr spätestens irgendwas passiert. Weil in der Art und Weise kannst du das 13er einfach nicht beibehalten. Das geht nicht.
Nee, ist ein völlig unverständliches Produkt. Also für die meisten unverständlich. Also Apple wird natürlich wissen, warum sie es im Sortiment haben.
Irgendwas passt in der Pipeline einfach nicht. Ja. Ich denke, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple mit dem aktuellen 13er, mit dem M2 wirklich zufrieden ist. Du mit dem MacBook Air, mit dem neuen und auch mit dem 14 und 16 Zoll MacBook Pro, kann ich mir das nicht vorstellen. Da, wie gesagt, dass sie wirklich zufrieden sind mit dem MacBook Pro 13 Zoll.
Ja.
Ich denke, also das wird es auch nächstes Jahr in der Art und Weise nicht mehr geben, meiner Meinung nach. Entweder kommt da ein anderer Nachfolger für.
Ja.
Oder es fällt weg und es kommt ein anderes Gerät. Ja, also MacBook wird ja auch spekuliert, beziehungsweise ja auch das MacBook Air.
Ja.
Mit der größeren Version. Also da steht auf jeden Fall auch nochmal ein Wandel an. Und wie gesagt, das kann mit dem 13er so nicht weitergehen.
Nee. So sehe ich das auch. Also ich kann mir wirklich nur vorstellen, das habe ich auch schon öfter gesagt, die hatten noch irgendwelche alten Komponenten, sei es alte Touchbars, sei es alte Gehäuse.
Da haben die so viel herumliegen, ja.
Und sie haben das Ding halt umgebaut. Ja. Und es ist ja nicht nur so, dass sie einfach da den SoC auf das Logic Board geknallt haben. Sie haben ja weitaus mehr an dem Gerät umbauen müssen. Das war ja gar nicht so trivial, was man im Teardown gesehen hat an dem Gerät. Mhm. Ja, also sie haben da ja schon einiges an Arbeit reingesteckt. Ne? Das ist ja, kommt auch noch dazu. Also ich vermute wirklich, die hatten da entweder noch Touchbars, Gehäuse, irgendwas rumfliegen. Ne? Keine Ahnung. Jedenfalls irgendwas muss da rumgelegen haben, was sie dazu bewogen hat, dieses alte Produktdesign noch am Leben zu erhalten. Ne?
Ja.
Naja, gut. Dann gibt es von DigiTimes noch einen Bericht. Trotz der ganzen Problematiken und der ganzen Lieferprobleme sollen wohl die ganzen Komponenten mehr oder weniger in Time sein. Und die Fertigungsstätten und die Fertigungsbetriebe sind wohl jetzt mit dem größten Teil der Komponenten ausgestattet worden. Ja, und der Knackpunkt an diesem Bericht ist zum größten Teil. Das heißt ja noch lange nicht, dass die iPhone 14 Produktion wirklich jetzt in trockenen Tüchern ist.
Selbst wenn du von 100 Teilen 99 da hast, der scheitert sondern dem einen
letzten. So sieht's aus. Also von daher heißt das noch lange nicht, dass die iPhone Produktion komplett gesichert ist.
Aber auch selbst wenn sie alle Teile haben, und zwar auch in den Stückzahlen, dass du sagst, du bist dieses Jahr besser aufgestellt mit dem Release, ja, du kannst jedem, oder rein theoretisch könntest du jedem, der eins haben will, verkaufen. Die nächste Frage ist doch wieder, was passiert eventuell vor Ort in Bezug auf Corona? Und selbst wenn Corona ruhig bleiben sollte und es zu keinen Lockdowns kommen sollte, es wird ja immer zu diesen Zeitpunkten wird dann neu eingestellt, ja, aufgestockt, damit halt dann auch genug Leute da sind, die halt einfach produzieren können. Kriegst du die Leute ran? Ja, sind genug Leute im Markt verfügbar? Ja,
das ist ja
die nächste Frage.
Da startet ja auch gerade im Moment, oder ist ja schon im vollen Gange, eine neue Anwerberkampagne, um genügend Mitarbeiter ranzubekommen. Und sie haben ja nochmal die Bonuszahlungen nach oben gedreht. Genau. Mhm. Also das ist ja das nächste Problem, was ich sehe, in Anführungsstrichen, genügend Manpower oder Womanpower und Manpower an den Start zu bekommen.
Und diverse Power.
Genau, an den Start zu bekommen, um die Endmontage zu gewährleisten. Ne? Das kommt ja auch noch dazu.
Ja, deswegen, selbst wenn du die Teile hast, ja, da gibt es noch so viele Faktoren. Und gerade Corona ist, denke ich mal, auch wieder zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich ein Thema. Und gerade mit der Null-Covid-Strategie in China.
Ja.
Schwieriges Thema. Also wenn da ein Fall kommt, machen die ja direkt alles dicht.
So ist es.
Da scheint sich ja auch nichts zu ändern an der Politik in China.
Ja.
Das könnte vielen auch nochmal ja zum Herbst, Winter hin einen Strich durch die Rechnung machen.
Ja.
Und die gerade ja die Lieferketten da auch nochmal weiterhin in Bedrängnis bringen, ja.
So ist es. Wie gesagt, das tollste und vollste Lager nützt ja nichts, wenn du die Dinger nicht zusammengebaut bekommst.
Ja.
So ist es.
Oder die nachher irgendwo im Hafen, Schiff oder Flughafen, dann stehen, ja, und nicht transportiert werden können, ja, weil, wie gesagt, irgendwo dann wieder die Leute, Transportkapazitäten fehlen, oder aber wieder ein Lockdown ist, ja.
Ja, oder ich meine, wir hatten es ja in den letzten, ich glaube, es war im letzten Jahr gesehen, die iPads waren fertig produziert, aber es lag an Verpackungen, die einfach nicht da waren. Und da mussten halt leere Verpackungen durch die Gegend transportiert werden, damit halt die iPads finalisiert werden konnten, weil einfach Papierkartons nicht am Start waren oder Pappkartons nicht am Start waren. Nützt dir auch nichts. Kannst die Dinger ja nicht in Briefumschlag ausliefern. So ist es. Also, da kann noch vieles schief gehen.
Also wir drücken die Daumen.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich denke, Apple wird auch alles Menschenmögliche daran setzen, dass das iPhone termingerecht an den Start kommt.
Ja, mein Gott, die wollen ja auch ihre Umsätze machen.
Ja, ja, sie müssen.
Denen ist ja auch nicht geholfen mit Geräten, die sie nicht verkaufen können. Ne?
So ist es, so ist es. So ist es. Gut. Ich würde sagen, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, lass uns mal in die Gadget-Ecke abbiegen.
Ja, nur zu.
Da habe ich heute mal wieder ein Gadget ist es jetzt eigentlich nicht. Es ist letztendlich ein Lego-Set und da werden sich ganz, ganz viele Hörer wieder sehr freuen, weil ich endlich mal wieder ein Lego-Set bespreche. Und das ist in meinen Augen was ganz Besonderes oder ein Set, was jetzt nicht so in diese Mainstream-Lego-Set-Sache reinpasst. In vielerlei Hinsicht ist dieses Set was Besonderes. Weil es jetzt nicht, wie ich es eben schon sagte, ein ganz klassisches Lego-Set ist. Obwohl in der Lego-Welt kann man ja mittlerweile auch nicht mehr von klassischen Dingen sprechen. Lego ist ja so groß und so weit aufgestellt, dass vieles nicht mehr unbedingt der klassischen Lego-Ausrichtung entspricht, wie sie vor zig Jahren einmal aufgestellt waren. Aber das nur so am Rande. Es ist ein Set aus der Lego Ideas-Serie. Und vielleicht sollte ich nochmal ganz kurz erklären, was die Ideas-Serie so besonders macht. Mein Gott, Sprachfehler lässt grüßen. Die Ideas-Serie ist eine Serie, die aus der Ideas-Community entsteht oder quasi das Produkt entsteht aus der Community heraus. Lego-Fan-Designer können einen Produktentwurf dort einreichen. Der wird dann von der Community gewotet oder bewertet, in Anführungsstrichen, durch die Votes, durch die Stimmen, die man dort für das Set erzielen kann. Und wenn das Set mindestens 10.000 Stimmen bekommt, dann überlegt sich Lego, ob das Set dann auch in die Produktion und auch in den Markt kommt oder ob Lego dieses Set auflegt. Und so ist es auch hier passiert. Das Set war ein Fanentwurf oder ein Fandesigner hat das Set entworfen. Das war der gute, jetzt habe ich mir das hier aufgeschrieben, Moment, das war der gute Truman Cheng, der das Set entworfen hat. Das ist ein Designer aus Hongkong. Und das Set wurde, Moment, ich habe es mir jetzt auch notiert, wann wurde das denn eingereicht? Hier steht es. Er hat im Juli 2020 10.000 Unterstützer bekommen oder die 10.000 Unterstützer hat das Set dann erreicht und der Produktrelease war am 1. Juni 2022, also noch ein relativ frisches Set, also fast brandneu, sage ich jetzt mal. Das jetzt nochmal zur Hintergrundgeschichte, was diese Ideas-Serie überhaupt ist oder wie diese Sets überhaupt entstehen, also aus der Ideas-Community heraus. So, das dazu. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, was das für ein Set ist und dazu kommen wir jetzt. Es ist ein 3D-Set, es ist eine Nachbildung eines sehr berühmten Gemälde oder Gemäldes von Vincent van Gogh und zwar der Sternennacht. Oder die Sternennacht ist wohl eines der allerberühmtesten Gemälde, die er jemals gemalt hat. Und es ist 1889 entstanden. Und in dem Zeitraum hat er sich in Frankreich in einem Kloster befunden. Und das Bild zeigt den Ausblick, den er aus seinem Zimmer hatte, auf ein Dorf. Und das zeigt, wie gesagt, die Sternennacht. Also man sieht diese prägnante, sehr imposante Sternennacht und man sieht also den Blick auf das Dorf und das hat er quasi sehr farbenfroh dargestellt. Ja, in dem Kloster hat er sich, wie gesagt, 12 Monate aufgehalten und 1889 ist das Bild entstanden. Das nur so zum Hintergrund des Gemäldes oder des Kunstwerkes. Und 1935 ist das Bild ins MoMA gekommen, Museum of Modern Art in New York. Und da sind wir auch genau beim zweiten Punkt. Dieses Lego-Set ist auch in einer Kooperation entstanden mit dem Museum of Modern Art. Grundsätzlich ist es so, dass das Fan-Design von Truman Cheng zwar zu 97% übernommen worden ist, doch Lego hat noch so ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Die größte Änderung, die, wenn man sich das Fan-Design anschaut und wenn man sich das finale Design anschaut, ist wohl die, dass sich ein Rahmen der darum befindet, das ist im Originalentwurf oder im Fan-Designer-Entwurf so nicht zu sehen. Aber ich finde, das ist eine gute Entscheidung gewesen von Lego, auch wenn es natürlich so den Preis wahrscheinlich und die Teileanzahlen noch ein bisschen nach oben gebracht hat oder nach oben geschoben hat. Aber durch diesen schwarzen Rahmen, der um das 3D-Set herum drapiert worden ist oder der das rahmt sozusagen, kommt diese Farbenvielfalt oder diese ausgeprägte Farbenpracht, sage ich jetzt mal, noch ein bisschen mehr oder noch ein bisschen besser hervor. Also das tut dem Ganzen doch sehr, sehr gut, dass da noch ein Rahmen drumherum ist. Der Rahmen wird natürlich auch aus Legosteine gefertigt. Ja, das so zum groben Lego-Set oder zur groben Lego-Set-Beschreibung. Anzumerken ist noch, dass das Ding 38 cm lang ist und 28 cm breit, beinhaltet 2316 Teile und ist, wie gesagt, ein 3D-Set. Das heißt, das Dorf ist plastisch im unteren Bildrand oder wird plastisch gebaut im unteren Bildrand. Und diese Detailtreue oder diese Nachempfindung von dem Gemälde wird man eigentlich nur gewahr, wenn man sich das ganz genau anschaut und wenn man es auch wirklich baut. Also es gibt zwar schon viele Detailbilder, aber das ist ein Set, was man wirklich gesehen haben muss und was man auch mal gebaut haben muss, was man auf Bildern so gar nicht genau erkennen kann. Vieles wird einem erst im Detail bewusst, wenn man es halt vor sich sieht oder viele Details sieht man erst, wenn man es wirklich vor sich hat und wenn man es im Original sieht. Ich muss auch zugeben, dass mich das jetzt im allerersten Moment nicht so geflasht hat, so von den Daten auf dem Papier sozusagen oder von den Bildern, die ich im Netz gesehen habe, die Idee oder die Dinge, die man im die mir so faszinierend findet an dem Set, die werden eigentlich in meinen Augen erst dann, kommen eigentlich erst dann heraus, wenn man es vor sich hat, wenn man es gebaut hat und wenn man es im Original sieht. Dann hat man, sieht man die Magie von diesem Set und dann sieht man auch die Idee dahinter oder dann erkennt man auch diese Idee, die der Fan-Designer da hatte. Und ja, es ist wirklich ein Set, was man wirklich gesehen haben muss im Original, um die Magie zu erfahren und zu erleben. Und es ist ja nicht nur dieses Set, sondern wir haben auch eine kleine Minifigur von Vincent van Gogh, die ihm sehr gut nachempfunden worden ist, sage ich mal. Sieht sehr gut aus. Und das sind so diese kleinen Gimmicks, die man hat, weil es ist nicht nur eine kleine Minifigur dabei, sondern auch eine kleine Staffelei. Und auf der Staffelei sieht man in Miniaturabbildung nochmal die Sternennacht, die ja quasi dann malt und zeichnet, die dann auch nochmal als kleines Add-on zum 3D-Set dabei ist sozusagen. Also sehr viele kleine Details, sehr viele kleine Gimmicks, die das Set so besonders machen. Ja, also ein Set, was, denke ich, nicht nur den reinen Lego-Fan anspricht, sondern auch denjenigen, der sich für Kunst interessiert und der sich vielleicht das Original logischerweise, da es das nur einmal gibt und das hängt im Museum of Modern Art in New York, nicht leisten kann und die werden es wahrscheinlich auch nicht verkaufen.
Man sagt, dass es da hängt.
Man sagt, dass es da hängt, ja.
Es gibt ja Gerüchte, dass es da nicht hängt, aber...
Dass da eine Kopie hängt, meinst du, okay. Ja. Möglich. Da möchte ich mich jetzt aber nicht anschließen. Jedenfalls ist es jetzt nicht nur ein Set, was den reinen Lego-Fan anspricht. Und eine kleine Anekdote, die ich in den letzten Tagen dazu erfahren habe, mehr oder weniger. Ich habe einen Bekannten, der auch so ein bisschen Lego-Fan ist und bei dem gibt es eine klare Hausordnung. Alles, was mit Lego zu tun hat, darf er nur in seinem Arbeitszimmer aufstellen, aufhängen und aufbauen. Außer dieses Set, das durfte er auch ins Wohnzimmer stellen. Das war das einzige Set, was es vom Arbeitszimmer in den normalen Wohnraum geschafft hat. Also das Ding ist auch Ehefrauen approved sozusagen bei ihm. Okay. Ja, weil es halt nicht so ein typisches Lego-Set ist, sondern es passt dann auch, denke ich, nicht in ein Wohnzimmer hinein und ist nicht nur so ein typisches Lego Nerd-Set oder Geek-Set oder wie man es auch beschreiben mag. Ja, schönes Set und mal was ganz anderes. Ja, gut. Wie gesagt, mein Fazit, das Set muss man erleben und dann kommt erst so die Magie heraus, sozusagen. Ja, das nächste Gadget, das muss man auch erleben und das durfte ich jetzt zum zweiten Mal erleben. Das erste Mal habe ich es hier schon sehr, sehr ausführlich besprochen, deswegen möchte ich so ins Detail eigentlich gar nicht reingehen. Es handelt sich um ein MacBook-Stand. Letztendlich kann man da nicht nur ein MacBook draufstellen, man kann auch, wenn es dann unbedingt sein muss, ein Windows-Laptop draufstellen, aber die Firma 12th House spricht eigentlich zu 95% den Apple-Nutzer an oder den Mac-Nutzer in dem Fall. Und dafür ist dieser 12th House Curve Stand auch gedacht, um ein MacBook draufzustellen, MacBook Air, MacBook Pro. Also es geht durch die komplette Produktlinie. Also das Ding ist für alle Zollgrößen gedacht. Und das Schöne an diesem Curve Stand ist und bleibt ja, dass er sehr minimalistisch ist vom Design und, wie es der Name schon sagt, etwas geschwungen ist von der Aufstellfläche oder von der Fläche, die auf dem Schreibtisch steht oder auf dem Untergrund steht. Das ist geschwungen und es ist so, man sieht, dass es so aus einem Stück Metall gebogen ist, das Ganze. Also eine sehr luftige, geschwungene Art und Weise, wie sich dieser MacBook-Stand oder Laptop-Stand darstellt. Das habe ich auch alles schon in der Vergangenheit besprochen und damals habe ich ihn allerdings in der Farbe schwarz besprochen. Das ist damals die einzige Farbe, die es gab. Und da hatte ich ja noch ein Space Grayes MacBook. Und ich bin jetzt irgendwie so ein bisschen auf dem Trichter unterwegs, so ein paar Essential Accessories bei mir von Schwarz oder von Space Gray dann auf Weiß umzustellen, wenn es sie dann auch in Weiß gibt, weil ich persönlich der Meinung bin, dass Weiß einfach besser zu silbernen Mac-Produkten passt, obwohl Silber-Schwarz ja eigentlich auch eine gute Kombination ist, aber im Moment bin ich wirklich auf diesen Weiß-Trichter unterwegs, auf diesen Weiß-Trip. Und mich erreichte dann der Curved oder der Curve-Stand in der Farbe Weiß und ich muss sagen, das bekommt nochmal so eine ganz andere Attraktivität. Er hat nochmal so einen ganz anderen Flair auf mich. Schwarz ist zwar schön und gut, aber dieses Weiß hat nochmal was ganz anderes und gefällt mir ehrlich gesagt logischerweise jetzt besser als in Schwarz, weil es einfach auch schick aussieht und bringt noch so eine gewisse zusätzliche Leichtigkeit hinein. Aber es ist auch eine persönliche Empfindung, Farben ja sowieso. Wie gesagt, von der Grundidee hat sich da nichts verändert. Der ist halt im Endeffekt jetzt nur noch zusätzlich in der Farbe Weiß erhältlich. Ja. Und wie gesagt, das Grundsätzliche ist geblieben, die Form ist geblieben, alles genauso wie vorher auch. Und ich sehe den großen Vorteil da drin. Es gibt ja einige bekannte Hersteller von MacBook Stands, die haben eine komplette Unterseite, also eine komplette Unterseite, die sich als Standfläche für das MacBook anbieten und dadurch decken sie ja auch so die komplette Unterseite des Gerätes ab. Und hier hat man halt nur rechts und links zwei Auflageflächen. Dadurch hat man natürlich keine Abdeckung der Unterseite vom MacBook. Und somit hängt das Ding wirklich sehr luftig herum sozusagen und hat auch eine vernünftige Frischluftzufuhr. Also ich sehe dieses Design eigentlich in erster Linie dafür, um wirklich dem Gerät noch mehr Luft zuzuführen, als marktbegleitende Hersteller, die einfach eine komplette Unterseite haben, wo das Gerät drauf liegt. Hier geht man halt den luftigen Weg. Ja, und das ist in meinen Augen der ganz große Vorteil, dass man hier wirklich ein schönes thermisches Design hat. Obwohl man das ja bei den M1 oder bei den Apple Silicon Geräten ja eigentlich gar nicht mehr so als großes Problem hat, aber es gibt ja noch Leute, die mit älteren MacBooks unterwegs sind und dafür denke ich, ist das optimale Design, um die Geräte etwas besser mit Frischluft zu versorgen. Ja. Das dazu. Mhm. Gut, sind wir durch mit den Gadgets.
Schön.
Jo. Und ich denke, wir sind am Ende des heutigen Dokumentes angekommen.
Nicht nur das.
Auch am Ende der Sendung.
Was besser passt, wäre dann nicht nur das. Nicht nur am Ende des Dokuments, sondern auch der Sendung dann, ja.
Genau. Und eine kleine Ankündigung, die nächste Sendung wird sich etwas verschieben.
Genau, die verschiebt sich etwas.
Und sie wird nicht ausfallen, sie wird nur etwas später kommen.
Genau.
Gut. Ja, weil dein Urlaubsantrag wurde ja heute stattgegeben. Und deswegen haben wir
gesagt, nur ein Wochenende frei nehmen.
Ja, und deswegen werden wir das Ganze verschieben. Genau. Aber ich denke, das liegt im Rahmen des Machbaren.
Ja. Und wie hast du schön aufgeschoben, ist nicht aufgehoben.
Ja, genau. Genau. Wir haben ja noch so viele Sondersendungen, die wir noch nicht gesendet haben. Die wir allerdings auch noch gar nicht aufgenommen haben. Das kommt auch noch dazu.
Beziehungsweise die wir nicht verwenden. Obwohl, ich weiß nicht, wann du aufnimmst. Ich nehme ja meistens davor noch mit auf zum Test.
Okay.
Also da könnte man das ganze Pre-Show-Gedöns, hätte man ja auch noch auf Band.
Auf Band, auf ja, den, ja. Nee, das machen wir lieber nicht. Ich glaube, das können wir dann veröffentlichen als digitales Erbe, wenn wir dann irgendwann nicht mehr unter den Lebenden sind, dann können wir das alles mal veröffentlichen. Okay. Hm? Und kaum sind wir am Ende der Sendung, haben wir wieder Leitungsprobleme.
Ja,
Ich steh mal auf.
Oder wackel mal am Kabel.
Ich wackel mal am Kabel, ja.
Ich wackel mal an meinem WLAN-Kabel, vielleicht hilft das.
Genau, also der Adapter von XLR auf Gardena-Schlauchstecksystem ist gerade kaputt gegangen. Ich glaube, das ist das Problem.
Das könnte auch sein, ja.
Ja, es gibt ja für alles einen Adapter, so ist es. Genau. Gut, aber bevor wir in das nächste Audioproblem reinlaufen, machen wir das Ding für heute dicht.
Genau.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nicht nächste Woche wieder, sondern irgendwann danach. Bis zum nächsten Mal. Also, genau. Ciao, ciao.
Tschüss.